Ich glaube, das ist schon mal ein Trick, ne?
Mhm.
Also einzuladen und zwar zu einer gemeinsamen Aktivität und auch vielleicht auch weniger beschreiben und zu sagen, wir machen jetzt das und das, sondern eigentlich schon durch die Tat letztlich ins Handeln zu kommen und diese Aktivität und die Freude und den Spaß durchs Tun schon zu vermitteln.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zur Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir.
Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz und bieten Coachings sowie Angehörigentreffen und Schulungen.
Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das viele beschäftigt. Es geht darum, was kann ich mit meinem Angehörigen mit Demenz machen? Welche Beschäftigungen, Aktivitäten eignen sich denn?
Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an Desideria Care. Der Verein ermöglicht uns die Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
Ja, heute soll es ja um das Thema Miteinander aktiv sein und beschäftigen gehen. Und wenn ich da so an uns oder an mich und meine Mama denke, dann fühle ich mich tatsächlich ganz schön oft ein bisschen unsicher, wenn ich mit ihr zusammen bin, weil ich ja dann nicht mehr so richtig weiß, was wir gut miteinander machen können. Und ich weiß auch, dass dieses Gefühl oder diese Unsicherheit eigentlich schon lange da ist. Auch diese Frage, ja, wie kann ich sie beschäftigen und was kann ich mit ihr machen? Kennst du das auch, Anja?
Ja, durchaus. Also in erster Linie eben aus Beratungen, Coachings, auch Angehörigengruppen weiß ich, dass das für sehr viele Menschen und Angehörige ein Thema ist. Egal eben ob Partner oder Kind oder auch Enkelkinder. Also das treibt die Angehörigen um, diese Frage. Und eigentlich auch unabhängig, ob zu Hause in der eigenen Häuslichkeit oder auch im Heim, wenn ich meinen demenziell veränderten Angehörigen besuche. Also auch da stellt sich dann noch die Frage, was tun wir eigentlich gemeinsam in der Zeit, die wir verbringen?
Mhm. Vielleicht können wir mal ein bisschen hinschauen, warum das so ist. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass meine Mama sich auch zurückgezogen hat und jetzt gar nicht mehr so das Interesse gezeigt hat an Dingen, die wir miteinander gemacht haben und das, was wir, also manches, was irgendwie ganz normal war, dass wir uns zum Beispiel ausgetauscht haben oder miteinander gesprochen haben, miteinander telefoniert haben, sowas ist irgendwie schon weggefallen.
Mhm.
Und gerade, dass diese Gespräche nicht mehr da waren, das hat mich in vielen Situationen wirklich total unsicher gemacht.
Ja, und da sprechen wir natürlich einmal über eine typische Demenzsymptomatik, ne? Also dieses sich zurückziehen, auch eher in eine Sprachlosigkeit kommen, ist durchaus typisch für viele Formen von Demenz und auch eine gewisse Antriebslosigkeit oder Interessenlosigkeit, die sich entwickelt. Und das kann man eigentlich ja auch gut erklären, wenn ich nicht mehr so gut verstehe, was ich tue oder auch das Gefühl habe, ich kann die Dinge nicht mehr so gut tun, wie ich es mal konnte, dann ist das eigentlich eine ganz normale Folge, dass ich erst zum einen nicht mehr so viel und aktiv drüber rede und zum anderen vielleicht auch das Interesse an vielen Dingen verliere, die ich vielleicht auch mal gerne gemacht habe. Also Gespräche per se werden ja schwierig und eventuell schläft aber auch genau das Interesse an Hobbys und Interessen ein, die ich mal hatte.
Ist es tatsächlich, dass kein Spaß oder keine Freude am Hobby mehr da ist oder diese Antriebslosigkeit, die ja schon auch typisch ist? Weil wenn ich jetzt so dran denke, meine Mama hat aus eigenem Antrieb, hätte sie, glaube ich, nie vorgeschlagen, lass uns spazieren gehen. Aber mit ihr rauszugehen und draußen zu sein, draußen was zu machen, war ja ganz, ganz lange total gut möglich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie da Freude hat und dass sie das gut tut.
Also ich denke da beispielsweise auch an meine Mutter, die hat immer sehr, sehr gerne gekocht. Ich glaube, das war einfach dann für sie sehr anstrengend und fordernd und eine sehr komplexe Tätigkeit. Also einkaufen, zu planen, wann mache ich was, wann decke ich den Tisch ein, was muss ich vorbereiten, woran muss ich denken. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es eher Stress auslöst und sie hatte auch das Gefühl, die Dinge nicht mehr so gut hinzubekommen, wie sie das vielleicht ursprünglich mal konnte. Und dann hat sie einfach auch vielleicht durch dieses Gefühl des Scheiterns die Lust dran verloren. Und wenn du jetzt zum Beispiel ansprichst, das mit dem Spazierengehen, häufig auch so dieser Impuls, Dinge zu tun, verloren geht. Also so diese Idee dazu.
Das heißt, die Angehörigen bekommen dann eigentlich die Aufgabe, diesen Impuls oder einen Impuls setzen zu können, um weiter eine Aktivität zu ermöglichen. Ich habe erlebt, dass es meiner Mama gut tut. Ich weiß nicht, deine Erfahrung, solche Impulse bei deiner Mutter zu setzen oder auch was andere Angehörige berichten, tut ja durchaus gut, ne?
Ja, und ich glaube, das ist schon mal ein Trick, ne? Mhm. Also einzuladen und zwar zu einer gemeinsamen Aktivität und auch vielleicht auch weniger beschreiben und zu sagen, wir machen jetzt das und das, sondern eigentlich schon durch die Tat letztlich ins Handeln zu kommen und diese Aktivität und die Freude und den Spaß durchs Tun schon zu vermitteln. Also beispielsweise sind wir zum Kochen schon zu meiner Mutter gefahren, also nicht erst zum Essen, sondern zum gemeinsamen Kochen, und damit haben wir das mit Sicherheit noch eine ganze Weile auch überbrückt. Und ich glaube, das gilt aber für alle Stadien einer Demenzerkrankung, dass dieses Einladen und gemeinsam machen schon eine gute Idee ist für eine Aktivierung oder Beschäftigung. Wobei ich finde diese Wörter immer ein bisschen schwierig. Genau.
Ja, die finde ich auch schwierig. Aber ja, ich mag dein Wort einladen total gern, weil es hat sowas Wertschätzendes. Und ich glaube, das ist vielleicht das Schwierige mit diesem Wort aktivieren. Es geht davon aus, wir als Angehörige müssten etwas tun, damit derjenige etwas macht. Und es klingt so sehr für mich nach Plan und nach Strategie. Und das ist es ja oft nicht im Miteinander mit Demenz, ne? Also auch wenn wir jemanden einladen, können wir nicht wissen, funktioniert das so und ja, was entwickelt sich denn daraus?
Genau, und damit sprichst du irgendwie für mich was Wichtiges an. Also die Problematik ist ein Stück weit, dass auch meine eigene Ordnung leidet. Das heißt, ich war, und du hast es vorhin auch von deiner Mutter beschrieben, ich bin gewohnt, mit meiner Mutter etwas zu tun, woran wir beide Spaß haben, und die Demenz verändert da was. So, und dann kann der andere das vielleicht nicht mehr so oder gibt selber den Impuls nicht mehr. Also muss ich quasi aus meiner eigenen Komfortzone raus und diesen Impuls setzen und kann mich aber nicht darauf verlassen, dass der andere in der gewohnten Art und Weise darauf reagiert oder sich darauf einlässt. Ja, und das ist halt letzten Endes dann die Schwierigkeit, dass man auch für sich neue Routinen finden muss im Umgang mit dem anderen und dass die Dinge nicht mehr ganz so verlässlich funktionieren, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben, aufgrund der demenziellen Veränderung, zum Beispiel ein Gespräch führen.
Und ich meine, das Herausfordernde ist ja, man merkt nicht so richtig, dass etwas vielleicht nicht funktionieren könnte, sondern hat eine Idee im Kopf, was man gerne machen möchte oder vielleicht auch, was man gemeinsam machen möchte. Man lädt denjenigen ein, möchte eine Aktivität zusammen machen, aber es ist ja kein Garant, dass es funktioniert. Ich denke gerade an eine Situation zurück. Wir waren bei meinen Eltern mit den Kindern und ich habe gedacht, ja, wir könnten doch eigentlich total schön, entspannt zusammen etwas machen. Und die Mama hätte was zu tun und meine Töchter auch. Und wir können Mensch, ärger dich nicht spielen. Und dachte, naja, das wird schon gehen. Genau, wir haben das Spiel aufgepackt, haben angefangen. Es hat sich dann irgendwie gezeigt, ziemlich schnell, dass das meine Mama alleine nicht mehr tun konnte. Und dann haben wir irgendwie geholfen beim Würfeln und so. Und es hat aber irgendwie einfach nicht funktioniert. Und meine Tochter war damals in diesem Alter, wo Kinder so solche Dinge ganz genau nehmen, solche Regeln. Und die fand das einfach total blöd, dass die Oma da so nicht richtig gespielt hat. Und das ist dann, ja, ich weiß nicht, ob man es eskalieren kann, aber schon so ein bisschen ausgeartet. Die Kleine hat dann gesagt, ja, du doofe Oma, hat sie leise für sich einfach gesagt. Ich glaube, weil sie auch frustriert war. Und dann war ich natürlich frustriert und meine Mama war auch traurig, weil sie es gemerkt hat. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das jetzt hier irgendwie? Eigentlich wolltest du nur, dass ihr alle eine schöne Zeit verbringt und Oma und Enkeltochter was zusammen haben, aber funktioniert gar nicht. Mega frustrierend war das.
Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was vielen Menschen so ergeht. Und gerade wenn ich mir irgendwie so denke, ah, ich habe jetzt eine ganz prima Idee und jetzt probiere ich das aus und dann geht es schief, dann ist das einfach für alle Beteiligten unter Umständen total frustrierend und kostet sehr viel Energie. Und genau deswegen baut sich dann häufig so eine Angst oder auch so der Wunsch, schon was zu planen und was Sicheres in der Hand zu haben für die Zeit, die man miteinander verbringt. Ja, ist häufig eben genau diese Beschäftigung, die dann auch, oder das, was halt so zentral ist, was die Angehörigen dann eben auch in die Gruppen mitbringen oder in die Coachings mitbringen, eben immer die Frage, ich bin da so ratlos. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Partner, mit meiner Mutter oder meinem Geschwisterteil, das erkrankt ist, umgehen soll, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie komme ich denn an die Person ran und wie können wir schöne Momente erleben. Mhm. Ja? Und darum geht es ja, wenn ich den anderen besuche oder mit ihm Zeit verbringe, dass es eben auch gute Zeit ist, die wir teilen.
Was rätst du denn dann oder was gibst du denn dann für Tipps an die Angehörigen weiter?
Also natürlich kann ich mich einmal orientieren an den ganzen Therapieformen, die für Menschen mit Demenz entwickelt wurden. Also ich meine jetzt eher alternative Therapie, beispielsweise Musiktherapie, Tanztherapie, auch Kunsttherapie, Malen. Also beispielsweise kann ich mich an eine junge Pflegende erinnern, die eigentlich eher per Zufall Mandala mit ihrer Mutter ausgemalt hat, weil sie das irgendwo abgeschaut hat. Und ich dachte so, oh Gott, das ist ja eigentlich total langweilig, aber machen wir es mal und ich probiere es. Ja. Mhm. Und das Schöne war, also, dass sie dann gesehen hat, dass es ihrer Mutter total viel Spaß macht. Und weil es der Spaß gemacht hat, hat es ihr plötzlich auch total viel Spaß gemacht. Und das Beste war, sie ist Studentin, sie hat gemeint, sie ist dann von ihrer Mutter nach Hause gefahren und hat dann durchaus auch in den Lernpausen, wo sie also nicht gelernt hat und sich auf die Klausuren vorbereitet hat, Mandalas ausgemalt und hat gemeint, irgendwie ist das jetzt durch das Zusammenbearbeiten mit meiner Mama irgendwie so eine ganz neue Aktivität auch von mir geworden. Ich dachte, das macht man in der Vorschule oder im Kindergarten oder in der Schule. Aber dass mir das jetzt nochmal Spaß machen würde, hätte ich nicht gedacht. Und das sind natürlich dann so Anregungen, die man sich ziehen kann, also auch von professionellen Demenzbetreuern, wo man sich schon Anregungen und Ideen holen kann, was man gemeinsam tun kann. Also auch so dieses zum Beispiel gemeinsam in der Küche stehen und schälen oder Karotten schälen oder Äpfel schälen oder Dinge vorbereiten. Und dann im Tun finden sich vielleicht auch Gesprächsanlässe. Mhm. Also weniger darüber zu reden, was ich gestern oder vorgestern erlebt habe, sondern eher, was so gerade hier sichtbar im Raum passiert. Mhm. Und dann ist eben das Hier und Jetzt spielt da eine große Rolle. Und dann werden die Dinge auch wieder leichter besprechbar.
Ich glaube, gerade dieses gemeinsame in Aktion sein und was zu machen, ist eigentlich total hilfreich. Und was ich auch gut fand, was auch zentral ist, was du gesagt hast, dieses, ich probiere es mal oder wir testen es mal. Mhm. Und vielleicht schon auch im Kopf zu haben, dass es das gemeinsame Spiel ist, aber nicht so, setzt den Fokus irgendwie ein bisschen anders für mich, weil man es nicht... Also so nach dem Motto, wir machen das jetzt, sondern wir probieren es mal. Es nimmt so diesen Druck und dann vielleicht auch diesen Frust, wenn es nicht funktioniert. Weil ich war damals schon sehr genervt und ehrlich gesagt, meine Mama war traurig und meine kleine Tochter war auch total genervt.
Ja, tatsächlich, ich glaube, das ist so die Idee, ne? Mit einer hohen Flexibilität. Klar, vielleicht Dinge auszuprobieren und auch einen Plan zu haben, aber mit einer hohen Flexibilität und situativen Anpassungsfähigkeit, also fast wie Impro-Theater, ne? Also mit einer Kreativität und einer Offenheit und Zugewandtheit auf die Situation, den anderen zugehen und einlassen auf das, was im Moment passiert und weniger quasi an diesen Vorstellungen, die man sich gemacht hat, von der Aktivität festzuhalten. Ich denke, das ist, könnte eine sehr wertvolle Herangehensweise sein.
Ein Aspekt, der ja immer beschrieben wird von Experten, dass es wichtig ist, den Menschen zu sehen, also in den Menschen, in dem, was er gerne gemacht hat immer und was er, was so das Leben irgendwie auch ausgemacht hat. Also jetzt vielleicht, ja, Hobbys oder Lieblingsaktivitäten. Und ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit da Biografiearbeit und sowas alles reinspielt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass deswegen auch die Bewegung und das Draußensein oder auch im Garten irgendwie Dinge machen, bei meiner Mama oder bei uns so gut funktioniert haben und weil sie das einfach immer gerne gemacht hat. Seit ich quasi klein bin, hatten meine Eltern einen großen Garten, viel zu tun draußen. Und was vielleicht irgendwie so eine lästige Beschäftigung für ganz viele ist, hat, glaube ich, meiner Mama eigentlich immer ganz viel gegeben und auch Stress genommen in stressigen Arbeitsphasen.
Genau, und du hast es gerade selber gesagt, ich würde sagen, das fällt tatsächlich unter den Aspekt Biografiearbeit, ne? Bewegung spielt im Übrigen bei den meisten Menschen eine große Rolle. Was aber da zum Beispiel auch reinfällt in die Biografiearbeit, ist Fotos anzuschauen oder ja gemeinsame Erinnerungen zu aktivieren oder vielleicht auch in Zeitabschnitte zurückzutauchen, an die sich der Betroffene noch gut erinnert. Mhm. Dann da auch Themen zu finden, die beleben, ja, sofern das eben auch noch sprachlich möglich ist. Und ich finde, hier spielen gerade auch Angehörige eine besonders große Rolle, weil die natürlich darüber ein großes Wissen verfügen und letzten Endes dann auch professionell Pflegenden, also in den Einrichtungen, Heimen, gute Tipps und Anregungen geben können über Vorlieben und Dinge, die eine positive Stimmungslage auslösen. Und gleichzeitig, und es gibt natürlich auch eine zweite Seite, ist es auch interessant, also gerade im Kontext der häuslichen Pflege, dass auch Anregungen von außen total gut sein können. Also das heißt, auch Fremde vielleicht Ideen reinbringen, ja, oder Aktivitäten reinbringen, die man vielleicht als Angehöriger eher als ja nicht so relevant oder uninteressant einschätzt. Und dann stellt man plötzlich fest, in der Tagespflege hat der Papa total Spaß am Tanzen, obwohl er sein ganzes Leben lang nicht getanzt hat oder bewegt sich gerne auf Musik oder fängt an zu singen. So, und das sind vielleicht Dinge, die man vom eigenen Vater nicht kennt.
Das ist schön, dass du das Beispiel bringst, weil ich glaube, dass tatsächlich viele auch irgendwie neue Seiten an den Eltern oder an dem Partner entdecken. Ich wusste auch nicht, dass meine Mama Schlager so super toll findet. Musik ist ja so der andere Weg, der mal als Königsweg beschrieben wird, wenn es ums Miteinander und um Aktivieren geht. Ja. Und da wird sie tatsächlich viel, viel wacher, auch jetzt in der ja schon fortgeschrittenen Demenz, wo es manchmal wirklich schwerfällt und man nicht so richtig weiß, ja, was machen wir denn miteinander? Was kann ich denn für dich tun, wenn du eigentlich fast die ganze Zeit in deiner Welt bist? Und ich aber merke, dass sie durch so Musik, durch fröhliche Musik, ja, einfach aktiver wird.
Und ich glaube, das ist genau dann die Aufgabe der Angehörigen, genau das zu beobachten und zu schauen, worauf reagiert der andere. Und gerade in einer fortgeschrittenen Demenz ist es dann tatsächlich diese Mikroreaktion in der Mimikgestik, auch wie wach sind die Augen? Gibt es da eine Interaktion, die irgendwie sichtbar oder spürbar ist? Und wenn ich das Gefühl habe, da kommt was an, das vielleicht einfach zu wiederholen oder über einen längeren Zeitraum versuchen zu nutzen, um genau aus dieser Isolation rauszuholen, in der Menschen mit Demenz eben häufig versinken. Mhm. Und da geht es ja tatsächlich dann eben auch darum, und ich glaube, das macht halt viele Angehörige auch so traurig und betroffen, dass dann eben so dieser Eindruck entsteht, der andere ist sehr in sich gekehrt und verschlossen und einsam. Ne? Mhm. Und ihn aus dieser Einsamkeit rauszuholen und quasi in die Teilhabe wiederzubringen, das ist ja genau auch die Zielsetzung von Aktivierung, Beschäftigung. Also nicht nur im Sinne von, ich setze den anderen vor den Fernseher, sondern ich verbringe mit ihm Zeit und es gibt eine Interaktion.
Ich glaube aber gleichzeitig ist es so eine Balance, die man da walten muss und auch so ein Loslassen. Also weil diese Vorstellung, also ich dachte dann immer wenn ich da bin, muss ich jetzt irgendwas mit der Mama machen und ich muss was machen, dass sie also im besten Fall tatsächlich glücklich und lächelnd die ganze Zeit ist. Und habe dann realisiert, vielleicht braucht sie das gar nicht. Also klar, diese schönen Momente sind sicher für sie schön, für mich unbedingt schön. Aber in manchen Momenten war es dann irgendwie too much. Und dann habe ich gedacht, naja, also dieses Loslassen, was wir ja auch immer wieder haben, worüber wir ja auch immer wieder gesprochen haben, was man so als Angehöriger vor allem auch ganz viel leisten muss. Dass man muss die Grenze erkennen, wo kann ich was machen oder wo kann ich was aktivieren, einen Impuls reinsetzen. Aber wann ist es vielleicht auch Zeit, denjenigen seine Ruhe zu geben, die er braucht?
Genau, und das sind dann tatsächlich eben auch Themen, die im Coaching besprochen werden, ganz individuell. Ja. Was eigentlich der Treiber ist, ob der Treiber ist zu sagen, ich möchte, dass der andere am Leben teilhat und Lebensqualität dadurch erfährt. Oder ist der Treiber, dass ich mich im Beobachten des anderen so schlecht fühle und ein schlechtes Gewissen mich treibt, immer mehr zu machen, der andere braucht es vielleicht gar nicht, weil da ist ja eben auch die Frage Qualität oder Quantität, worum geht es eigentlich am Ende des Tages? Und vielleicht reicht es durchaus in einem bestimmten Abschnitt des Krankheitsverlaufs, wenn diese Aktivierung oder dieser Kontakt, der da ist, also jetzt nicht alle 5 Minuten stattfindet, sondern vielleicht eigentlich nur noch bei bestimmten Aktivitäten, also wie beim Aufwachen oder beim gemeinsamen Essen oder vielleicht bei, wir gehen zusammen in den Garten und schnappen Luft oder beim zu Bett gehen, dass also dort quasi diese gelingenden Momente der ja, Begegnung sind.
Das ist schon ganz schön schwer. Ehrlich gesagt, so, also wir reden jetzt so reflektiert darüber, aber in dem Moment zu wissen, warum mache ich das jetzt? Warum möchte ich jetzt irgendwie vielleicht, dass du was machst und lächelst, weil ich eigentlich auch möchte, dass du mir zeigst, dass du noch da bist und dass unsere Beziehung bleibt. Und
genau. Und deswegen macht es ja durchaus auch Sinn, das immer wieder auch für sich zu reflektieren und zu hinterfragen und sich in dem Prozess vielleicht sogar auch Unterstützung von außen zu holen. Weil einmal gibt es mir vielleicht einfach auch Sicherheit in einer zunächst einmal sehr unsicher erscheinenden Situation. Nämlich wenn der andere gar nicht mehr reagiert, dann bleibe ich da quasi wie aus dem Kontakt und habe viele Fragezeichen. Ja. Und mache mir vielleicht auch dann Vorwürfe, nicht zu genügen oder nicht das Richtige zu machen. Zum anderen aber auch genau auf das zu gucken und rauszufiltern, was denn schon funktioniert und zu schauen, kann man das vielleicht intensivieren oder häufiger einsetzen, wie so ein Koffer an Aktivitäten, die funktionieren. Mhm. Und gleichzeitig wird sich der auch immer wieder in seiner Zusammensetzung verändern.
Ich hatte gerade den Gedanken, dass es ja eigentlich ganz schön wäre, sich sowas auch aufzuschreiben, festzuhalten, was so funktioniert.
Absolut.
Wenn ich dich so reden höre, dann habe ich das Gefühl, dass es eigentlich auch wichtig ist, Menschen von extern einzubinden.
Ja.
Ob das jetzt nun, wie auch immer das sein kann, vielleicht ja auch Ehrenamtliche. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch einfach wichtig, um die nötige Ruhe zu haben. Weil diese Impulse benötigen ja auch, dass ich eigentlich eher in einer entspannten Situation bin, wenn wir hier von Flexibilität und so weiter sprechen. Also ich kann das nur, wenn ich irgendwie nicht gestresst bin. Und ich merke, wenn es anstrengend wird, dann funktioniert es nicht so, dass ich irgendwie den anderen machen lassen kann und mich danach richte. Mhm. Gerade für viele pflegende Angehörige, aber ist das ja irgendwie nicht im Alltag so, weil sie alleine gefordert sind. Das heißt, ein Ratschlag wäre auch, Menschen reinzuholen oder selber auch immer wieder aus der Situation rauszugehen.
Unbedingt. Also, weil, wie du sagst, wenn ich selber in einer entspannten Stimmung bin, fällt es mir leichter, spontan und flexibel zu sein. Also mich zu öffnen, auch auf das, was passiert und auch das zu lesen und wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und Kreativität ist per se etwas, was ich eigentlich, oder auch Humor, ja, was sich vor allem dann entwickelt, wenn ich in einer gelösten Stimmung bin. Und da kann ich natürlich dann schauen, dass ich in meiner Selbstfürsorge mich da immer wieder gut aufstelle und auch mein Pflegenetzwerk genau dafür einbinde, dass ich entlastet bin und Inseln habe, wo ich mal durchschnaufen kann und mir eben nicht überlegen muss, was ich als nächstes tue. Und außerdem kann es auch irgendwie eine Möglichkeit sein, Dinge nochmal auszuprobieren. Also ich denke da zum Beispiel an den Robert, der mir erzählt hat, also er hat so mitbekommen, naja, bei ihm in der Gegend gibt es eine Dame, die einen Hund hat und das ist ein Therapiehund. Und da hat er gedacht, ah, das ist doch eine super Idee, wenn die öfter zu uns kommt und mit der Claudia auch, ja, und dem Hund und mit mir Zeit verbringt. Und Zielsetzung war irgendwann auch zu sagen, okay, Claudia und der Hund verbringen vielleicht einfach auch gemeinsam Zeit, damit er sich noch ein bisschen mehr Freiräume auch damit verschafft. Das Problem war am Ende, er hatte den Hund, Claudia hat sich nicht so wahnsinnig dafür interessiert und die Dame, die den Hund zur Verfügung gestellt hat, war ja auch nicht so glücklich darüber, dass das alles nicht so aufgeht, wie die sich das ausgedacht haben. Und gleichzeitig ist es total toll, sowas auszuprobieren, weil man ist ja eben auf der Suche nach Impulsen und Ideen und ich finde das schön, wenn man den Mut hat, sowas auch auszuprobieren und dann vielleicht aber auch feststellt, es klappt nicht, genauso wie mit der Musiktherapie oder der Tanztherapie oder Maltherapie. Und vielleicht kommt man dann am Ende auf was ganz Einfaches wieder zurück, dass vielleicht ein Ehrenamtlicher einfach nur zum Spazierengehen vorbeikommt oder zum Fotos anschauen oder in eine Kunstausstellung zu gehen, sich vor große bunte Bilder zu stellen und zu gucken, was passiert.
Also nach all dem, was wir jetzt gesprochen haben, habe ich so das Gefühl, es ist wieder mal so dieses Die Demenz konfrontiert uns irgendwie ganz viel als Angehörige mit unseren eigenen Gefühlen und Gedanken, Plänen, Erwartungen, Hoffnungen. Mhm. Und dass das immer wieder wichtig ist, zu wissen und auch sich Zeit zu nehmen, das zu reflektieren. Und ja, also als Fazit, was ich jetzt hier raus mitnehme oder auch was ich auch mit meiner Mama gelernt habe, dass es nicht so richtig viel bringt, Pläne zu machen. Also das tut mir zwar irgendwie gut, aber mir trotzdem die Erlaubnis geben, diesen Plan komplett über den Haufen werfen zu können.
Genau. Und zu sagen, okay, also vielleicht auch weg von der Autobahn, ne? Also so diese eingespielten Routinen und Muster, sondern vielleicht einfach auch mal zu sagen, so ich fahre jetzt den Feldweg und wenn wir stecken bleiben, drehen wir halt wieder um.
Ja. Und dass weniger manchmal mehr ist. Das ist ja so ein beliebtes Sprichwort für ganz vielen Sachen, aber ich glaube, hier hat es schon auch absolut seine Stimmigkeit. Ich habe neulich ein Buch gelesen für Fachkräfte und es ging darum, was man mit Menschen mit Demenz machen kann. Und dann habe ich gemerkt, ja stimmt, irgendwie diese Erwartung, man könnte immer irgendwie etwas Schönes machen, ist auch eigentlich total absurd, total überhöht. Ja. Es geht darin, im Buch geht es dann so um 10-Minuten-Slots und um kleine Dinge, ganz Mini-Aktivitäten. Und ich glaube, das, also ist es auch. Und das darf man sich auch als Angehörigen sagen, ja, es ist halt so, wie es ist und die Krankheit ist nun mal da. Wir können jetzt nicht irgendwie im permanenten Glückszustand sein. Ja. Und auch die beste Aktivierung kann das ja gar nicht bewirken.
Nee, vielleicht gebe ich noch eine Geschichte zum Besten von einer Klientin, die mir letztens erzählt hat. Sie hat ihren Keller aufgeräumt und sie hat einen Sohn und der ist inzwischen so jugendlich, ne? Und dann hat sie irgendwie so einen Karton gefunden, wo so ein Spiel drin war, was der Junge wohl zu seinem 6. Geburtstag geschenkt bekommen hat, nie gespielt hat, hat sie gesagt, ach naja, jetzt nehme ich das zu meiner Mama mit ins Heim oder in der Demenz-WG wohnt die. Und das war irgendwie wie so ein Sandbild basteln. Mhm. Und dann hat sie sich mit ihrer Mutter dahingesetzt und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Und also zum einen hat sie festgestellt, also der Sohn hätte das wahrscheinlich so nie hingekriegt mit 6 Jahren. Und zum anderen hat sich ihre Mutter bedankt für die Zeit, die sie sich genommen hat, das mit ihr zu machen. Und hat sie gesagt, das war irgendwie so eine, eigentlich eine komische Idee. Und das war aber so gelingend und schön. Und dieses Danke von ihrer Mutter zu bekommen, war einfach toll. Und es ging eigentlich nur um die gemeinsam verbrachte Zeit.
Das ist ein total schönes Fazit. Also es geht gar nicht so richtig darum, was wir machen, sondern dass wir versuchen, in Kontakt miteinander zu bleiben.
Genau. In dem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Wir möchten uns an der Stelle bedanken bei Valentin Ramm, der uns mit der Technik und der Aufnahme unterstützt.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, das ganze Jahr über. Das ist ja die letzte Folge. Wir wünschen euch in dem Sinne schon auch mal schöne Feiertage. Und wer Lust und Zeit hat, sich ja, ein bisschen Input zu holen, kann das auch bei Desideria Care machen.
Genau, weil also im neuen Jahr starten wir wieder mit ganz vielen neuen Angehörigen-Seminaren, Education Demenz. Und worauf ich auch gerade im Kontext von Weihnachten hinweisen möchte, wir haben ja seit Oktober die Online-Demenz-Sprechstunde Frag nach Demenz mit Dr. Sarah Straub gestartet. Und wir richten uns damit eigentlich an alle, die vielleicht immer wieder auch in diesen Situationen stecken, dass eine Frage aufpoppt und ich ganz schnell irgendwie eine Antwort brauche. Und ich vielleicht keine Zeit habe, einen Hausarzttermin oder Termin beim Neurologen zu machen oder in einer Beratungsstelle, sondern das einfach mal abends schreiben möchte. Und genau dafür ist diese Demenz-Sprechstunde gedacht. Schreib deine Frage an Dr. Sarah Straub und sie wird dir innerhalb von 48 Stunden antworten. Alles, was dich zum Thema Demenz beschäftigt und wo du gerade Hilfe brauchst oder eine gewisse Not verspürst.
Die Links und Mailadressen, die findet ihr auch alle nochmal in den Shownotes. Und ja, ich finde das ein super Angebot.
Gut. Genau. In dem Sinne, einen guten Jahreswechsel.
Wir freuen uns, wenn ihr dann auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Und ja, wünschen euch alles Gute bis dahin. Eure Peggy.
Und Anja. Ciao.
Tschüss.